Ihr Lieben, ich habe diesen Advent angefangen, ein Buch zu lesen, wie man das ja manchmal so macht. Es ist kein besonders dickes Buch, aber ich bin trotzdem noch gar nicht so weit, wie ich das gerne wäre. Das liegt natürlich einerseits daran, dass ich mir für den Advent irgendwie ganz schön viel vorgenommen habe und nicht nur dieses Buch zu lesen, wie das immer so ist. Ihr kennt das vielleicht ganz ähnlich. Aber es liegt auch einfach daran, dass das schon ein ziemlich altes Buch ist. Das sprachlich ein bisschen komplizierter ist. Mein Text ist gerade verschwunden, ich muss den hier gerade mal wieder aufmachen. Oh. Ich glaube, es handelt sich um einen... Nee. Darum druckt man sich die Predigt doch auf. Einmal musste es passieren. Jahrelang schon predige ich vom Tablet. Und das ist... Ah, jetzt passiert hier wieder was. Da haben wir es doch. Also, wie gesagt, das hier ist schon ein ziemlich altes Buch, das in einer Sprache geschrieben ist, die, naja, für mich ein bisschen kompliziert ist. Und auch darum komme ich nur recht langsam voran. Das hier ist nämlich von Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, so viel Zeit muss sein, die Weihnachtsfeier, ein Gespräch. Er hat das Buch Ende 1805 verfasst und genau das merkt man auch, wenn man es liest. Wahrscheinlich sollte das Ganze ein Weihnachtsgeschenk oder so werden. Pünktlich fertig geworden ist es anscheinend nicht. Veröffentlicht wurde es dann nämlich doch erst Anfang 1806. Aber es liegen auf jeden Fall schon gut 200 Jahre zwischen diesem Buch und heute. Und trotzdem beschreibt das Buch eine Weihnachtsfeier, die gar nicht mal so stark anders ist von dem, wie, ja, bestimmt bei vielen von uns heute Weihnachten gefeiert wird. Also im Jahre 2024, 2000 und nicht 219 Jahre später. Er beschreibt eine Weihnachtsfeier, wo alles wunderbar geschmückt ist und dass es gibt Geschenke und so weiter und so fort. Alles, was man sich vorstellt, ist dabei. Gut, eine Sache unterscheidet sich dann doch ziemlich sehr von so den heutigen modernen Weihnachtsfeiern, denn ein Junge, der Anton, bekommt Schulbücher geschenkt und er schreibt nicht darüber, dass er sich darüber beschwert hätte. Wie dem auch sei, es handelt sich auf jeden Fall um eine Feier, in der ganz, ganz viel Kraft und Mühe geflossen ist. Es wird nämlich schon direkt am Anfang beschrieben, wie die Gastgeberin alles ganz herrlich schmückt und geordnet hat, bis sie endlich dann die Tür öffnet zu dem Zimmer, in dem gefeiert wird. Alle Familienmitglieder und Freundinnen und Freunde, die eingeladen sind, stehen schon sehnsüchtig vor der Tür und warten nur darauf, hineingelassen zu werden. Und genau das kenne ich auch von früher, als ich noch kleiner war, von Heiligabend. Doch dann öffnet Ernestine, so heißt die Gastgeberin, endlich die Tür und die Festgemeinschaft strömt hinein. Aber bevor sie sich alle auf die Geschenke stürzen, können sie gar nicht anders, als so in der Mitte des Raumes stehen zu bleiben und einfach nur darüber zu staunen, wie schön doch alles ist, wie gut die Ernestine das alles gemacht hat. Am Ende ist es sie selbst, die die Festgemeinschaft zur Ordnung rufen muss, damit doch endlich die Bescherung anfangen kann. Und sie sagte einen Satz, den ich gerne mit euch teilen möchte, weil ich den so herrlich finde. Sagt er ganz am Anfang schon. Wenn ich es euch zu Dank bestellt habe, ihr Lieben, so vergesst nur nicht über dem Rahmen das Bild und bedenkt, dass ich nur den festlichen Tag und eure fröhliche Liebe geehrt habe, deren Zeichen ihr mir anvertrautet. Kommt nun und sehe jedes, was ihm beschert ist. Und wer nicht verständig zu raten weiß, lasse sich geduldig auslachen. Für Ernestine ist klar, sie hat all diese Mühe nicht unternommen, um Lob oder so einzuheimsen, sondern um das Weihnachtsfest selbst gebührlich zu ehren und natürlich auch aus Liebe zu ihrer Familie und ihren Freunden. Das mit dem Raten und Auslachen sagt sie übrigens, weil hier bei jedem Geschenk immer geraten wird, wer es denn geschenkt hat. So ein bisschen, als würde man wichteln. Die viele Mühe, die sich Ernestine schon damals gemacht hat, um ihren Lieben ein perfektes Weihnachten schenken zu können, kommt mir jedenfalls auch ziemlich bekannt vor. Dir vielleicht auch. Denn mit Weihnachten und eigentlich ja auch dem gesamten Advent, in dem wir uns ja noch befinden, sind ja so viele Erwartungen und Ansprüche verbunden. So viele To-Dos, die abgehakt werden müssen, damit alles perfekt wird. Der Advent ist eine Zeit der Vorbereitung. Das habt ihr bestimmt schon tausendmal gehört. Und es stimmt, es gibt eine ganze Menge, die wir in dieser Zeit so alles vorbereiten müssen. Geschenke müssen besorgt werden, das Haus geschmückt, Plätzchen gebacken und Weihnachtsmärkte besucht. All das gehört irgendwie für viele dazu. Heiligabend und die Weihnachtstage müssen gut geplant werden. Für den Besuch, der vielleicht kommt, muss alles vorbereitet werden. Ich musste mir zum Beispiel Zugtickets besorgen, rechtzeitig, damit sie nicht zu teuer werden, um in die Heimat zu fahren. Die Gans für den Braten muss vorbestellt werden, sonst bekommt man keine mehr. Oder die Ente oder was auch immer man sonst so isst. Und wenn man bis zum 23. damit wartet, bekommt man wahrscheinlich auch keinen schönen Baum mehr. Das ist eine ganz schön lange Liste und da fehlen bestimmt noch 1000 weitere Beispiele, die euch vielleicht einfallen. Und das ist alles ganz schön viel. Aber was tut man denn nicht alles für ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest, auf das man sich im Advent so vorbereitet? Auch wenn sich der ganze Trubel ehrlich gesagt alles andere als besinnlich anfühlt. Auch unser Predigttext spricht von Vorbereitung. Ich lese ihn noch einmal vor. Er steht in Jesaja 40, die Verse 1 bis 11. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat es geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst darein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenboten, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenboten, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Ein mächtiger Gott, der seine Herrlichkeit offenbart. Ein Volk, das getröstet wird. Und in der Mitte ein kleiner Prophet, der nicht so recht weiß, was er sagen soll. Davon redet unser Text. Es sind gewaltige Bilder von fast schon kosmischer Natur, von denen Jesaja hier zeugt. Und es sind eine ganze Reihe von Aufforderungen, die uns hier begegnen. Es soll getröstet werden und gepredigt. Dann soll dem Herrn ja der Weg bereitet werden. Und dann wieder gepredigt. Und schließlich soll Jerusalem, also das Volk Gottes, auf einen Berg steigen und das Kommen Gottes verkünden. Die Aufforderung davon, die heute im Mittelpunkt stehen soll, ist diejenige in Vers 3. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Wenn ich so Bibel lese und dabei über eine Aufforderung stolpere, die jetzt nicht explizit nur an eine bestimmte Person oder eine bestimmte Gruppe gerichtet ist, dann kann ich gar nicht anders als mich angesprochen fühlen. So auch hier. Das ergibt ja auch Sinn, denn beim Bibellesen ist es ja so, dass
wir ja schon versuchen herauszufinden, was der Text ja uns persönlich zu sagen hat. Ich vertraue darauf, dass die Botschaft der Bibel jetzt ja nicht unbedingt zeitlos, aber doch jedem einzelnen Menschen zu jeder einzelnen Zeit, egal ob vor 2000 Jahren oder heute, etwas zu sagen hat. Gut, aus dem Studium weiß ich natürlich, dass das nicht so einfach ist, denn die biblischen Texte wurden ja schon zu bestimmten Zeiten verfasst und richten sich primär an bestimmte Zielgruppen, zu der ich jetzt nicht unbedingt gehöre, vor allem wenn mich 2500 Jahre von der Abfassung der Texte trennen. Aber trotzdem will ich ja, und ich glaube das auch, dass der Text mir etwas sagt und mich herausfordert. Und herausfordern tut mich diese Aufforderung, bahnt dem Herrn einen Weg, auf jeden Fall. Gerade im Advent, in der Zeit der Vorbereitung und des Wartens. Denn genauso wie es hier bei Jesaja darum geht, dass der Herr kommt und einschreitet, indem er sein Volk aus dem Exil befreit, warten wir im Advent ja auch darauf, dass der Herr kommt als einer, der befreit, als Retter. Ich muss dann an ganz ähnliche Formulierungen denken zu bahnt dem Herrn einen Weg. So wie zum Beispiel an, macht hoch die Tür. Also an Türen, die hochgemacht und Tore, die weit gemacht werden müssen, damit der König der Ehre, der schon unterwegs ist, in seine Stadt einziehen kann. Und hier wird jetzt dazu aufgefordert, ja, eine Straße zu bauen, einen Weg zu ebnen, eine Straße, die breiter und gerader ist als alles davor. Und dabei entsteht in meinem Kopf so dieses Bild eines Triumphzuges von einem siegreichen König, der aus der Schlacht zurückkehrt und wir, seine treuen Dienerinnen und Diener, bereiten alles dafür vor. Und ich denke mir so, ja, das gefällt mir, das will ich so erleben. Und so soll auch Weihnachten sein, mit Posaunen und ganz viel Musik von Bach und goldenem Lametta, das früher übrigens auch mehr war. Das wäre doch perfekt und würde wirklich zum Anlass passen. Denkt ihr nicht auch? Aber gut, Moment mal, was soll ich jetzt hier eigentlich tun? Bahnt dem Herrn einen Weg. Was heißt das überhaupt? Was wird ganz praktisch von mir verlangt? Und ich bin mir nicht sicher. Mit Bezug auf Weihnachten könnte das ja wirklich der Auftrag dazu sein, den Advent dazu zu nutzen, alles so vorzubereiten, dass Weihnachten perfekt ist. Dass Weihnachten als Fest so gefeiert werden kann, wie es seiner enormen Bedeutung entspricht. Und ja, welches Fest würde denn mehr Saus und Braus verdienen, als das Fest, in dem wir feiern, dass Gott zu uns Menschen kommt? Also machen wir natürlich alles richtig, wenn mit dem vielen Aufwand, den wir uns für Weihnachten so machen. Schönen Sonntag, Amen. Okay, halt, stopp. Da sind wir natürlich noch nicht fertig. Denn ich habe im Text nochmal genauer nachgeforscht. Und das war auch gut so, denn da steht gar nichts davon, dass sich dieser Auftrag überhaupt an uns Menschen richtet. Weder an uns heute, noch an das Volk Israel damals und nicht einmal an den einzelnen Propheten. Der Prophet selbst wird nämlich nur mit einem einzigen Wort angesprochen. Nur mit einem Auftrag, einer Aufforderung. Predige. Und das Volk Israel wird nur in den Versen 9 bis 11 angesprochen, in denen auch sie dazu aufgefordert werden, Gottes Herrlichkeit und Wirken zu verkünden. Aber um wen geht es denn dann? Stattdessen ist es vielleicht eine ganz und gar kosmische, universelle Szene. Die göttlichen Worte am Anfang von Jesaja 40, tröstet, tröstet mein Volk, werden ja von Gott quasi ins Universum einfach hineingesprochen. Und das erinnert wie schon an den Schöpfungsbericht, wo ja auch viel einfach hineingesprochen wird in die Welt und es geschieht. Und zu hören bekommen das erstmal nur die himmlischen Herrscher. Ihnen gilt der Auftrag, Juda zu trösten und Gottes Volk Vergebung zuzusprechen. Dieser Akt manifestiert sich dann in den Versen 3 bis 5, also da, wo auch der Auftrag, dem Herrn einen Weg zu bereiten, sich verbirgt. Und hier wird klar, der Trost, den die Judäer erfahren sollen, Das ist kein rein emotionales Geschehen. Es geht nicht darum, dass einfach nur in einer schlechten Situation getröstet zu werden, damit es einem ein klein wenig besser geht, sondern es muss hier wirklich etwas Weltveränderndes passieren. Berge müssen, nicht nur symbolisch gesprochen, eingeebnet werden. Und was schief und krumm ist, begradigt. Das ist etwas, was wir Menschen gar nicht tun können. Diese Straße, auf der das Volk von Babylon nach Jerusalem heimkehrt, wird zum Sinnbild genau dafür. Und in der Befreiung seines Volkes aus dem babylonischen Exil offenbart sich Gottes Herrlichkeit. Und genau das gilt es zu verkünden. Gott ist es also selbst, der sich durch sein Wirken einen Weg bereitet. Den Advent als Vorbereitungszeit für ein möglichst großes und perfektes Weihnachtsfest zu nutzen, scheint also nicht unbedingt die Sache zu sein, zu der uns Verse wie "Bahnt dem Herrn einen Weg" oder "Macht hoch die Tür" so auffordern. Gut, das war mir und wahrscheinlich auch euch schon am Anfang der Predigt klar. Aber trotzdem habe ich in meiner Gottesbeziehung ganz oft zumindest das Gefühl, dass ich mich ganz doll anstrengen muss. Dass alles perfekt sein muss, um zu beweisen, wie ernst ich es mit Gott meine. In einem meiner allerliebsten Weihnachtslieder geht es genau darum. Beziehungsweise eher, darum, wie man es nicht tun sollte. Vor knapp 400 Jahren hat nämlich Paul Gerhardt in "Ich stehe an deiner Krippen hier" davon geschrieben, wie man das Kind in der Krippe so richtig ehren kann oder eben auch nicht. Dafür, damit wir das im Text sehen, reicht es nicht aus, in unser Feiern und Loben zu gucken, sondern wir müssen in ein paar von den Extra-Strophen hineingucken, die Paul Gerhardt geschrieben hat, aber in den Gesangsbüchern nicht drinstehen. Bei uns stehen tatsächlich nur 6 davon drin, eigentlich hat er aber 15 geschrieben. Stellt euch mal vor, wir würden Heiligabend 15 Strophen "Ich stehe an deiner Krippen" hier singen. Das wäre schon der halbe Gottesdienst. Gut, aber 3 von euch möchte ich euch einmal vorlesen. Er hat da geschrieben: "O, dass doch so ein lieber Stern soll in der Krippen liegen. Für edle Kinder, großer Herrn, gehören güldene Wiegen. Ach, Heu und Stroh ist viel zu schlecht. Samt Seide Purpur wären recht, dies Kindlein draufzulegen. Nehmt weg das Stroh, nehmt weg das Heu, ich will mir Blumen holen, dass meines Heilands Lager sei auf lieblichen Violen. Mit Rosen, Nelken, Rosmarin, aus schönen Gärten will ich ihn von oben her bestreuen. Zur Seiten will ich hier und da viel weißer Lilien stecken, die sollen seiner Äuglein Paar im Schlafe sanft bedecken. Doch liebt viel mehr das dürre Gras dies Kindelein als alles das, was ich hier nenne und denke." Wer diese Strophen singt, kann ja eigentlich gar nicht mit ansehen, in welchem schlimmen Zustand Jesus da hineingeboren wird. Wie das Baby dort da liegt, in einer Futterkrippe mit auf kratzigem Stroh. Das geht doch nicht. Gottes Sohn hat doch so viel mehr verdient. Er hat Perfektion verdient. Darum müssen, es lässt sich eigentlich gar nicht anders sagen, Dekoration und Geschenke her. Statt auf Stroh soll Jesus auf Samt und Seide schlafen. Anstelle von Heu sollen viele verschiedene Blumen sein Bett schmücken. Doch am Ende besinnt sich der Dichter eines Besseren. Denn vielleicht braucht das Kind in der Krippe all diese schönen Dinge ja gar nicht. Vielleicht reicht ihm das Stroh und das Heu und die Krippe im Stall ja vollkommen aus. Keine aufwendigen Vorbereitungen nötig. Das entspricht auch alles viel mehr dem, was wir ihm ja wirklich zu geben haben in unserer menschlichen Begrenztheit. Das Einzige, was nötig ist, ist die Bereitschaft dazu, selbst Gastgeber für denjenigen zu sein, der an unsere Tür klopft und unser Herz als seine Krippe möchte. Mit der allerletzten Strophe von "Ich stehe an deiner Krippen hier" komme ich so gut wie zum Ende. Zwar sollte ich denken, wie gering ich dich bewirten werde. Du bist der Schöpfer aller Dinge, ich bin nur Staub und Erde. Doch bist du so ein frommer Gast, dass du noch nie verschmäht hast, den, der dich gerne siert. Ja, wir sind nicht diejenigen, die Gott durch große Gesten oder das richtige Handeln einen Weg bahnen können. Das kann nur er alleine. Denn die Fülle seiner Herrlichkeit kann und wird er selbst offenbaren. Dazu können wir nichts hinzutun. Aber einen einzigen Weg, den können wir ihm eben doch bereiten. Und zwar den Weg in unser Herz, wozu es keinen großen Aufwand braucht. Dazu möchte ich dich in diesen letzten Tagen des Advents einladen. Bei all dem Trubel und dem Stress, bei all den letzten Vorbereitungen, die noch passieren müssen. Egal ob schön oder anstrengend, möchte ich dich dazu ermutigen, dir Zeit zu nehmen, um dich neu auf ihn auszurichten. Für mich ist das in diesen Tagen ein liturgisches Abendgebet, das ich fast jeden Tag vor dem Licht ausmachen nachts bete. Da steckt ganz viel drin, feste Gebete und freie, ein Tagespsalm, ein Sündenbekenntnis sogar und auch ein Segen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich eigentlich nur noch Licht ausmachen möchte und schlafen will, aber ich habe es noch kein einziges Mal bereut, mich dann doch noch dazu durchzureißen und dann anzufangen zu beten. Vielleicht passt zu dir und zu deiner Beziehung mit Gott ja etwas ganz Ähnliches oder doch etwas anderes. Das muss ja nur du herausfinden, für dich das Richtige zu finden. Und falls du dir noch nie Gedanken darüber gemacht hast und eigentlich gar nicht so viel mit dieser Idee anfangen kannst, dass Jesus in dir wohnen möchte, in deinem Herz, dann denk doch einmal darüber nach, ob das nicht etwas für dich wäre, und lade ihn zum ersten Mal in dein Herz ein. Du wirst es nicht bereuen. Amen.